Wir sind immer noch bei Abraham, dem Mann des Glaubens. Also dieser Mann, an dem wir uns orientieren können, was Glaube heißt, was das Leben im Vertrauen auf Gott bedeutet. Er ist das große Vorbild eigentlich im Alten Testament und auch für uns im Neuen. Und heute haben wir eine Begebenheit in seinem Leben, die wir miteinander betrachten. Das ist im ersten Buch Mose Kapitel 13, es sind 18 Verse. Ich werde mal das euch lesen, wer möchte, kann gerne das mitverfolgen in der Bibel. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichen Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn, ist also von Ägypten zurückgekommen. Ich werde das dann noch ein bisschen erläutern. Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Da war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und viel Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte aber nicht aus für die Viehherde der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen: Es soll doch kein Streit sein zwischen uns, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, ich werde nach Norden gehen. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes. Damit ist das Paradies gemeint. Und wie am Nil in Ägypten bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordan-Gegend und zog nach Osten, und so trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Laufe der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham: Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir für immer geben und deinen Nachkommen. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie der Staub auf Erden, den niemand zählen kann. Durchziehe das Land nach allen Richtungen, dir und keinem anderen gebe ich es. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei der Eiche von Mamre. Dort baute er einen Altar dem Herrn. Übrigens, gerade dieser Ort ist in den letzten Tagen durch die Presse gegangen, wo es wieder Anschläge passiert sind, genau in dieser Stätte von Abraham, der ja von Moslems wie auch von Juden und von Christen verehrt wird. Glaube und Friede, habe ich diesen Abschnitt mal überschrieben. Zuerst werden wir sehen, Glaube verschont uns nicht vor Konflikten. Und dann als zweites, Glaube sucht Frieden, und als drittes, der Glaube macht auch gelassen. Nach diesen Ereignissen in Ägypten, als Abraham da seine Sarai wieder zurückbekommen hatte, das haben wir ja das letzte Mal dann betrachtet, musste er ja Ägypten verlassen. Sein Grund, nach Ägypten hier zu ziehen, das war ja die Hungersnot. Dann ist er hier nach Ägypten gezogen, dann war die ganze Geschichte mit der Sarai, die ihm weggenommen wurde, die er dann wiederbekommen hatte und unter der Leitung des ägyptischen Heeres dann wieder aus dem Land geführt wurde. Und nun reist er zurück hier und kommt nach Bethel. In Bethel hatte er bereits schon, als er hier aus Mesopotamien kam, hat er hier einen Altar gebaut. Das haben wir auch schon miteinander betrachtet. Nun ist er also hier mit seinem Neffen Lot zusammen. Und sie waren sehr reich. Sie hatten riesige Viehherden. Sogar von Abraham wird gesagt, er hatte viel Gold und viel Silber. Das war richtig vermögende Herr. Also das war, können wir uns vermutlich gar nicht vorstellen, wären platt gewesen, wenn die uns begegnet wären. Die hatten viele Zelte, das heißt, er hatte viele Hirten, die lebten mit ihren Familien da. Das war wie eine umherziehende Stadt. Und nun lagern sie sich da bei Bethel und im Grunde wird hier gesagt, ist das Land zu eng. Sie haben zu wenig Platz für die Herden. Und die Hirten des Abraham, offenbar wusste man genau, wem was gehört. Das war also keine Gütergemeinschaft. Lot kannte seinen Besitz und Abraham kannte seinen Besitz. Man wusste, wer zu wem gehört. Jetzt bekamen die Streit miteinander. Die hatten immer Streit, weil vermutlich, nehme ich mal an, um das Wasser. Die Tiere mussten ja genügend Wasser, genügend Nahrung haben. Und die stritten miteinander. Es war eine schwierige Situation. Aber was mir aufgefallen ist, die beiden waren einfach zu reich. Wären sie ärmer gewesen, hätten sie das Problem nicht gehabt. Oder man kann es noch anders sagen, der Reichtum des Abraham ist ein eindeutiges Zeichen des Segens Gottes. Abraham steht unter Gottes Segen, er lässt ihm alles gelingen und er hat ihn sehr, sehr reich gemacht. Und das ist ja eigentlich das Verblüffende an dieser ganzen Sache, dass sie durch den Segen Gottes in Schwierigkeiten geraten miteinander. Man müsste doch sagen, und wenn ich jetzt fragen würde, ja, wie wirkt sich Segen Gottes aus? Dann würden wir vermutlich sagen, dazu neigen, ja, wenn Gott segnet, dann werden wir eigentlich vermutlich keine Probleme haben, alles wird glatt laufen. Das ist ja gerade der Ausdruck des Segens, gerade die Frucht des Glaubens. Ja, weit gefehlt. Das stimmt überhaupt nicht. Die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Wenn Gott segnet, entstehen oft ganz neue Probleme. Probleme, die wir gar nicht hätten, hätte er nicht gesegnet. Also Abraham und Lot hätten das Problem nicht, wenn sie nicht so gesegnet wären von Gott. Dann hätten sie Platz auf diesem Land. Aber diese Entwicklung, diesen Segen Gottes bringt sie in Schwierigkeiten. Das beobachten wir übrigens nicht nur im Alten Testament, dieses Prinzip, sondern auch im Neuen. Im Neuen Testament sehen wir nach Pfingsten dieser große Segen. Tausende von Menschen werden Christen. Und die Gemeinde, die wächst explosionsartig, praktisch von einem Tag auf den anderen. Ein Riesensegen Gottes. Aber was passierte? Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger wurde immer größer. Da kam es zu einem Streit zwischen den griechischen Juden in der Gemeinde und den Hebräischen, die hebräische Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Voilà! Sie sind reich gesegnet, aber dieser Segen, der hat auch eine Kehrseite. Es hat auch Probleme gegeben. Die Gemeinde war überfordert, sie sofort zu bewältigen. Die haben das gar nicht realisiert. Da waren einfach viele Menschen, die zum Glauben gekommen waren und man hat nicht alles in den Griff bekommen. Man konnte diesen Segen Gottes noch gar nicht ganz richtig verarbeiten. Oder die Bekehrung des Paulus, ein Riesensegen für das Reich Gottes und für die Gemeinde Jesu. Als Paulus nach seiner Bekehrung einmal nach Jerusalem kam, könnte man denken, ja, jetzt die Gemeinde, die Christen, die haben jetzt Freude, jetzt kommt der Paulus, der hat sich bekehrt, wunderbar, das ist einer von uns, ja. Keinen Fall. Die hatten Angst. Die waren gar nicht so glücklich. die wussten gar nicht, ob Paulus vielleicht, ob das eine Finte von Paulus ist, um dann noch die Gemeinde zu zerstören. Sie hatten Angst. Sie konnten mit diesem Segen noch nicht so richtig umgehen oder ihn nicht wahrhaben. Oder denken wir an diese Begebenheit, als sich viele Heiden bekehrten. Da gab es Streit unter den Christen. Die einen sagten, ja, die müssen sich beschneiden lassen. Die anderen sagten, nein, das ist nicht nötig. Und man musste zusammenkommen und sie mussten eine Konferenz halten, dieses Problem zu lösen. Dieser Segen, dass Heiden zu Jesus fanden, hat Probleme gegeben. Wer im Glauben lebt, der wird immer wieder Segnungen Gottes erleben, aber er muss auch lernen, dass diese Segnungen Schwierigkeiten mit sich bringen. Und er muss lernen, nicht sofort zu meinen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann kann etwas nicht stimmen. Das kann nicht der Segen sein, sonst hätten wir keine Schwierigkeit. Das stimmt nicht. Das Prinzip wird sogar bei der größten Segnung, die ein Mensch empfangen kann, schon deutlich. Nämlich, die größte Segnung, die ein Mensch bekommen kann, ist Jesus Christus. Das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Wer durch diesen Glauben gesegnet wird, hat ewiges Leben empfangen. Aber wenn er jetzt meint, er hätte kein Problem mehr, dann hat er sich geirrt. Dann hat er Probleme, die er vorher nicht hatte. Nämlich, dass die Familie vielleicht nicht einverstanden ist und findet, der ist jetzt etwas zu extrem, der spricht uns zu viel von Jesus. Das gibt Schwierigkeiten. Freunde, die einem nicht mehr verstehen, weil man am Sonntag in die Kirche geht und am Dienstag vielleicht betet in der Gemeinde und die denken, hey, was ist los? Segnungen Gottes haben immer eine Kehrseite oder meistens, die uns Schwierigkeiten bringt. Das gehört zum Glaubensleben. Also wenn Gott segnet, können wir Probleme bekommen, die wir eigentlich lieber nicht möchten. Und wir können Probleme bekommen, die uns zu Veränderungen zwingen. Gestern ist mir aufgefallen in der Gemeindeversammlung, ich habe meine Predigt schon vorbereitet, aber in der Gemeindeversammlung ist mir dann erst das wieder aufgefallen. Unser Ursprung als Gemeinde ist ja eine evangelische Missionsgemeinde, EMG. Da haben wir die Mission sehr hoch geschrieben. Und jetzt haben wir aber über lange Jahre keine Missionare mehr ausgesendet. Und das tat vielen leid, dachten, was ist los mit der Gemeinde und warum lassen sich die Jungen nicht bewegen für die Mission, wie können wir sie gewinnen und so weiter. Ja, und heute? Heute haben wir eine ganze Palette junger Menschen, die gewillt sind und offen und sich informieren und gerne in die Mission gehen möchten. Wunderbare Sache, können wir uns riesig freuen. Und dann legen wir in der Gemeindeversammlung unser Budget vor und dann sehen wir, oh, wir bekommen ja Riesenprobleme. Wie finanzieren wir diese Leute? Jetzt hat uns Gott gesegnet, dass er uns viele junge Leute gibt, die offen sind für die Mission mittragen wollen. Aber jetzt kommt die Kehrseite, jetzt kommen die Schwierigkeiten. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das in Zukunft finanzieren können. Segnungen Gottes haben immer beide Seiten. Wir können uns jetzt aufhalten und sagen, ja, ist ja verrückt, wie viele Junge in die Mission wollen bei uns. Vorher hat man gesagt, ist ja verrückt, dass niemand will. Jetzt ist es verrückt, dass alle wollen. Jetzt müssen wir sie finanzieren. Das ist, wenn Gott segnet, hat es immer auch die Seite, dass es Veränderung mit sich bringt, Anpassung, Wandlung. Und das ist etwas, was uns nicht so angenehm ist oder uns immer wieder fordert. Oder nehmen wir an, wenn Gott uns die Kinderarbeit so segnet, dass mehr Kinder kommen, das, was wir eigentlich möchten, auch von dieser Umgebung. Und dann freuen wir uns, das erste Mal kommen vielleicht 10, dann kommen 20, 30 und plötzlich haben wir ein Problem. Es ist nicht mehr so ruhig im Foyer. Da springen Kinder heimherum und man kann gar nicht mehr so sprechen, so ruhig, wie man das bis anhin konnte. Vielleicht werden die Räume zu knapp und die kleine Sonntagsschule sagt, ja, warum hat die große Sonntagsschule den größten Raum als wir? Wir haben ja gleich viele Kinder und so weiter. Wenn Gott segnet, gibt es immer auch Schwierigkeiten. Und solange wir im Glauben leben, werden wir immer wieder Segnungen Gottes erleben, aber wir werden auch immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. Es ist eine Illusion zu meinen, im Glaubensleben und im Gemeindeleben würde immer alles glatt und unkompliziert und ohne Probleme laufen. Das ist die Herausforderung, in die Gott uns stellt. Wenn wir dann im Himmel sind, dann läuft es anders. Aber jetzt sind wir noch nicht im Himmel. Und hier gelten halt noch andere Gesetzmäßigkeiten. Glaube sucht Friede. Abraham jammert nicht über diese Schwierigkeit. Er sagt nicht, Gott, warum hast du mich so gesegnet und jetzt habe ich so ein Riesenproblem. Sondern Abraham sagt zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder. Abraham hat ein klares Motiv für seine Problemlösung. Er will den Frieden zwischen Lot und sich bewahren. Brüder sollen keinen Streit untereinander dulden. Abraham als Mann des Glaubens ist darum bemüht, Frieden zu halten. Wie Paulus auch später den Römern schrieb, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es an uns liegt, sollen wir dazu beitragen, dass wir miteinander in Frieden leben. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo es nicht möglich ist. Es gibt Unversöhnlichkeit. Es ist nicht immer möglich, Frieden zu schaffen, weil es immer zwei Seiten dazu braucht. Das hat auch David erlebt. Er sagt in einem Psalm, ich will den Frieden, doch sobald ich davon rede, suchen sie Streit. Das ist nicht immer möglich. Aber unser Gott ist ein Gott des Friedens. Er sucht auch den Frieden mit uns. Im Glauben leben heißt auch, den Frieden zu suchen, wenn immer das möglich ist. Das ist eine enorme Herausforderung. Wir haben oft verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten. Und für manches muss auch gekämpft werden, habe ich nichts dagegen. Doch wir dürfen nie vergessen, dass unsere vornehmste Aufgabe ist, möglichst den Frieden zu wahren. Paulus erachtet es als eine Schande, wenn wir einen Streit nicht gütlich schlichten können. Er schreibt den Korinthern, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ihr bringt es fertig, zwei Brüder, Geschwister, miteinander vor ein weltliches Gericht zu gehen, weil ihr es nicht schafft, innerhalb vom Reich Gottes Klärung zu schaffen. Das ist eine Schande. Das bringt den Namen Gottes in Verruf. Wie sollen die Menschen uns noch glauben, wenn wir vom Gott des Friedens sprechen, wenn wir streiten die ganze Zeit? Wie sollen sie glauben, dass Gott Frieden schenkt, wenn wir dauernd Krach haben? Wenn wir es nicht fertig bringen, miteinander in Frieden zu leben. In einem anderen Zusammenhang sagt Paulus, der Satan soll uns nicht überlisten, wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Nämlich die Absicht, dass wir miteinander streiten und vergessen, was wir eigentlich zu tun haben, unseren Auftrag zu erfüllen. Und das Verrückte an dieser ganzen Sache ist, dass diese Streite da entstehen können, wo der Segen Gottes vorausgegangen ist. Ich spreche ja nicht davon, wenn wir Schwierigkeiten haben aufgrund von Sünde. Das ist ein anderes Thema. Ich spreche heute, wenn wir Schwierigkeiten haben aufgrund des Segens. Und es ist eine Dramatik, wenn wir dann aufgrund des Segens uns so miteinander verstreiten, dass der Segen im Grunde schlussendlich wieder verloren geht, was uns Gott geschenkt hat. Wenn wir Schwierigkeiten haben, sollte unsere erste Frage sein, wie wir den Frieden bewahren und schaffen können. Das soll unser Hauptmotiv sein. Bemüht euch darum, sagt Paulus den Ephesern, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Das soll uns verbinden, dieser Friede Gottes. Nun, Abraham hatte eine konkrete Vorstellung, wie er das Problem lösen kann. Heute würde man sagen, er sei ein Pragmatiker. Denn seine Lösung bestand nicht darin, eine Schulung zu organisieren, um den Hirten beizubringen, wie sie mit dem Streit umgehen und wie sie sich versöhnen und wie sie das machen sollten. Sondern er hat eine andere Ordnung eingesetzt, so wie Paulus das den Korinthern sagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das heißt, Friede hat auch etwas mit Ordnung zu tun. Dass man die Verhältnisse ordnet, Klarheiten schafft. Und das hat Abraham gemacht. Er hat eine neue Ordnung vorgeschlagen, eine radikale. Er sagte, wir müssen uns trennen, es geht nicht anders. Wir müssen uns trennen, sonst werden wir dieses Problem nicht lösen können und wir werden uns immer mehr zerstreiten. Sein Vorschlag war, wie gesagt, pragmatisch. Das Land ist zu eng, also trennen wir uns. Solche Lösungen finden wir auch im Neuen Testament. Zu Beginn der zweiten Missionsreise gerieten Barnabas und Paulus wegen Markus aneinander. Sie hatten Meinungsverschiedenheiten. Und jetzt haben sie sich entschlossen, wir trennen uns. Barnabas ging mit Markus eine andere Route und Paulus mit Silas einen anderen Weg. Jetzt könnten wir sagen, da liegt kein Segen drauf. Die haben sich da gestritten und getrennt. Aber offenbar lag trotzdem ein Segen drauf. Es hätte auch nichts genützt, wenn die noch eine Konferenz geführt hätten, wie sie das jetzt regeln. Sie waren gedrängt vom Auftrag, der ausgeführt werden muss. Und später im Leben sehen wir, dass diese Männer auch wieder zusammengefunden haben und dass der Paulus auch eine sehr, sehr große Hochschätzung gegenüber Markus hatte, obwohl er Paulus Markus nicht mitnehmen wollte. Aber man hat sich, ich weiß nicht wie getrennt, ich nehme an, man ist schlussendlich wirklich in Übereinstimmung auseinandergegangen. Oder die ganze Auseinandersetzung bezüglich den Heiden, die zum Glauben kamen. Da musste Paulus nach Jerusalem reisen. Man hat ihn da zur Rechenschaft gezogen. Und dann hatte man eine Vereinbarung getroffen. Das heißt da, so berichtet das Paulus, die maßgebenden Leute, die als die Säulen gelten, Jakobus, Petrus und Johannes, erkannten, dass Gott mir diesen Auftrag anvertraut hatten. Dass Gott mir diesen Auftrag anvertraut hatten. So gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass Barnabas und ich unter den anderen Völkern die gute Nachricht verkünden sollten und sie unter den Juden. Sie haben eine Vereinbarung getroffen. Da haben wir gesagt, okay, Paulus und Barnabas, dann macht ihr das unter den Heiden und wir machen das unter den Juden. Und so hat man sich geeinigt. Man hat nicht schlussendlich die einen haben beharrt, alle müssen nur die Juden evangelisieren und die anderen alle müssen nur die Heiden evangelisieren, sondern man hat gesagt, okay, ihr macht das, wir machen das. Man hat eine Lösung gefunden. Was in dieser Geschichte, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, überrascht, ist das Verhalten des Abrahams. Er ist der Ältere, er ist der, dem Gott das Land versprochen hatte. Und er offeriert dem Lot, dass er das Land auswählen kann, das ihm gefällt. Er sagt nicht, ich bin der Ältere, wir müssen uns trennen. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt da runter und du gehst da irgendwo auf den Berg. Sondern er hat gesagt, du Lot, wir müssen das Problem lösen. Du kannst sagen, guck, wo du hin willst und ich gehe dann einfach auf die andere Seite. Das ist doch enorm. Und Lot schien ein sehr gesundes Selbstbewusstsein zu besitzen. Vielleicht auch eine Selbstbezogenheit, ich weiß auch nicht. Er guckte sich um und was sah er? Er sah, da gab es ein super Land. Hier, bis Zoar oder Sodom, und Sodom ist vermutlich hier gelegen. Hier ist die Jordanebene. hier ist Bethel. Jetzt sieht er hier runter und sieht, ah, fruchtbares Land, viel Wasser, das ist ja wichtig für die Pflanzen, da hat er genug Nahrung für die Tiere. Das ist wie Schlaraffenland fast, also wie das Paradies, wie der Garten Gottes, so fruchtbar. Und dann denkt er, sagt er dem Abraham, du, ich gehe da runter. Ich weiß nicht, was Abraham dann gedacht hat. Es ist so, wie wenn wir zu Besuch sind und dann wird eine Fleischplatte aufgetischt und ich bin der Gast und dann hat es ein Stück Fleisch, das ist frappant größer als die anderen. Und ich darf natürlich als Ersten nehmen und dann nehme ich natürlich ganz ungeniert das größte Stück von der Platte weg. Ohne rot zu werden oder ohne irgendwie in Verlegenheit zu geraten, ich packe es mir einfach. Ob sich das der Gastgeber so gedacht hat, ist eine andere Sache. Der wird vielleicht sich seine Gedanken machen, aber so hat das etwa hier der Lot gemacht. Er hat sich das beste Stück genommen und er ist dann hier runtergezogen und hat dann hier in Sodom seinen festen Wohnsitz genommen. Er war also nicht so scheu, aber die Bewohner von Sodom und Gomorra führten ein schändliches Leben und das, die Geschichte kennen, wissen, dass das ihm dann schlussendlich zum Verhängnis wurde. Abraham lässt sich das ohne Widerrede gefallen. Er vertraut Gott, der ihm Land und Nachkommenschaft versprochen hatte, dass er ihn ans Ziel bringen wird. Ich weiß nicht, was Abraham dachte, als Lot diese Wahl getroffen hatte. Jedenfalls griff Gott ein, er erschien Abraham und er bestätigte ihm nochmals. Er sagte, guck Abraham, er steht hier, guck in alle Richtungen, überall hin, das alles, was du siehst, werde ich dir geben. Und jetzt durchzieh das Land und Abraham zog dann hier von Bethel runter nach Hebron. Und hier in Hebron baute er einen Altar und betete Gott an. Das ist eine fast unfassbare Gelassenheit, die Abraham hier an den Tag legt. Er hat nicht darum gekämpft. Er war bestrebt, den Frieden zu wahren. Er hatte auch keinen Groll gegen Lot, weil er diese Wahl getroffen hat. Er hat ihm ja später dann zweimal noch geholfen in seinem Leben, ganz massiv. Aber er hat Gott vertraut. Wer Gott und seinen Versprechen vertraut, der kann gelassen bleiben. Das ist ein Ausdruck des Glaubens. Er weiß, Gott wird ihn ans Ziel bringen, auch wenn die Umstände anders aussehen. Wer im Vertrauen auf Gott lebt, wird gelassen, denn er weiß, Gott wird zur rechten Zeit handeln. Er muss nicht taktisch agieren. Er muss keine Winkelzüge machen. Er muss nicht für sich gucken, wie er das Ziel erreicht, sondern Gott wird es mit ihm erreichen. Gott wird es richtig machen. Das denke ich, wenn wir das lernen, wird das auch unser Leben, unser Glaubensleben enorm entlasten, wenn wir wissen, Gott wird es richtig machen. Und auch wenn das, was ich mir ausgedacht habe, es gibt auch diese Aussage, der Mensch, er denkt sich im Herzen, was er vorhat, aber Gott lenkt seinen Schritt. Wenn ich das begriffen habe, und Gott lenkt den Schritt manchmal anders und manchmal vielleicht tiefer, manchmal muss man vielleicht unten durch, aber er wird zum Ziel kommen, zu dem Ziel, was er vorhat. Glaube und Friede, Glaube verschont uns nicht vor Konflikten. Das ist etwas, was ich denke, was wir verinnerlichen müssen. Und sogar da müssen wir besonders aufpassen. Wenn Gott segnet und wenn er das schenkt, wo wir merken, da hat er eingegriffen, dass wir dann diesen Segen hochhalten und dankbar sind und erkennen, jetzt müssen wir nicht bei der Lösung der Schwierigkeiten, die wir haben, so uns in Streit verheddern, dass wir nicht mehr vorwärts und rückwärts können. Jetzt müssen wir einfach eine Lösung finden, damit der Segen Gottes weiterfließen kann. Das ist die große Herausforderung. Die ist nicht einfach. Aber sie ist uns halt gegeben. Und der Glaube sucht dann immer zuerst auch den Frieden. Wie können wir das anpacken, damit wir möglichst Frieden bewahren können? Wenn immer möglich. Ist leider nicht immer möglich. Und so macht auch Glaube gelassen. Dieses Kapitel beschreibt, was Glaube ist. Abraham verehrt Gott, auch wenn dieser Glaube einen Konflikt hervorschwor. Abraham ließ großzügig Lot zuerst wählen. Er handelte selbstlos und vertraute Gott. Er hatte erfahren, dass er weder mit seinen eigenen Plänen in den Besitz des Landes gelangen würde, noch durch eifersüchtiges Bewachen seines Territoriums. Wollte ihm Gott das Land geben, wird er es ihm geben. Und deshalb konnte er großherzig sein. Wer darauf vertraut, dass Gott sein Versprechen einhält und der für ihn sorgt, der wird nicht gierig immer nach dem besten Vorteil für sich rennen, sondern er wird wissen, Gott wird zur rechten Zeit handeln. Lernen wir doch von Abraham, ein Mann des Glaubens. Lernen wir, Segen zu erkennen und die Konflikte, die daraus entstehen, zu lösen. Lernen wir, Frieden zu halten und in der nötigen Gelassenheit die Sachen angehen. Ich komme zum Schluss, Geschwister. Das sage nicht ich, sondern Paulus, den Korinthern. Freut euch, sagt er. Nehmt meine Worte zu Herzen und lasst euch wieder auf den rechten Weg bringen. Seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine Liebe und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Möge Gott schenken, dass wir das leben dürfen, miteinander und auch in unserem persönlichen Leben. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken. Danke, dass du ein treuer Gott bist und dass wir uns auf dich ganz und gar verlassen können. Ich danke dir, dass wir auch immer wieder Segnungen erfahren dürfen. Und für mich war es auch selber eine Entdeckung, in diesem Text zu sehen, dass Segnungen auch Schwierigkeiten mit sich bringen, die Lösungen fordern, die Veränderungen hervorrufen. Herr, und hilf uns, dass wir das auch in unserem persönlichen Leben lernen, so zu sehen, aber auch in unserem Gemeindeleben, dass wir lernen, diese Probleme zu verstehen als Probleme, die durch deinen Segen entstanden sind. Auch die Fragen, die wir haben bezüglich unseren jungen Leuten, die in die Mission wollen, wie wir es in Zukunft finanzieren können. Herr, auch das ist ein Problem, das wir lösen müssen, weil du uns segnest. Das möchten wir auch in dieser Art anpacken. Und wir möchten auch gelassen sein im Wissen darum, dass du zu deiner Zeit uns auch diese Lösungen zeigst. Und so hilf uns in manchen Bereichen auch unseres Gemeindelebens, dass wir diese Sicht bewahren, dass da, wo du segnest, wir Schwierigkeiten bewältigen müssen, damit dein Segen weiter fließen kann. Wir danken dir auch für deine Gegenwart am heutigen Morgen. Amen.